Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Genau, dieser Talk handelt vom Thema Smart Home Hacking. Erstmal zum Kontext. Mit Toy sind Sextoys gemeint. Falls jemand das gerade aktuell nicht hören möchte oder kein Talk über dieses Thema hören möchte, würde ich jetzt die Möglichkeit noch geben, den Raum zu verlassen. Sonst würde ich einmal einsteigen. Zum Kontext von diesem Talk. Der ist entstanden im Rahmen von einem privaten Hackathon und diente so ein bisschen als Input-Talk, um Leute Inspiration zu geben und auch so ein paar Startpunkte, wo sie halt anfangen können mit halt zum Beispiel Toy-Hacking. Erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Marvel, wie eben schon gesagt wurde. Ich habe einen Master of Science in Computer Engineering erfolgreich abgebrochen. zu meiner relevanten Arbeitserfahrung zählt, dass ich von 2019 bis 2021 an IoT-Toys gearbeitet habe. Und seit 2024 Kinderspielzeugen, also von Spielzeug zu Spielzeug. Genau, erstmal so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich ein Smart Toy? Und ich habe das mal so ein bisschen mit Duct Typing gemacht. Ich habe da so drei Eigenschaften gefunden, die ich nehmen würde, um das zu beschreiben. Erstmal ist es ein elektronisches Sexspielzeug, also zum Beispiel kennt man ja Vibrator, Masturbator, auch E-Stim-Devices. Es gibt irgendwie eine Verbindung mit einem Computer oder mit dem Internet. Also das Toy ist quasi nicht einfach selbst verkapselt und selbstständig, sondern kann auch eine Verbindung aufbauen mit einem anderen Teilnehmer. Ist die Frage jetzt gerade relevant? Sonst ist am Ende auch eine Frage unmöglich. Okay, dann gerne mal eine Frage.
Wie von einem eSTIM gehört. Oh, Scheiße, wir sind online, oder?
Genau, eSTIM steht für Elektrostimulation oder erotische Elektrostimulation. Die beiden Geräte davor, Vibrator und Masturbator, sind ja beide erstmal mechanisch und erzeugen einen mechanischen Reiz. Das kann man quasi auch skippen und direkt die Nervenenden stimulieren, indem man halt Elektroden aufklebt und damit einen elektrischen Reiz stimuliert. Genau. Die dritte Eigenschaft, die ich eben noch anführen würde, zu was ein Smart Toy eigentlich ist, ist, dass es theoretisch zumindest frei programmierbar ist. Also nicht einfach nur fertig ist, sondern man kann es eigentlich noch ändern danach in seiner Programmierung und in seinem Verhalten. Warum sollte man Smart Toys hacken wollen? Das erste ist, glaube ich, so das Grundlegendste, was wir auch alle, glaube ich, kennen, ist halt die Unabhängigkeit vom Hersteller. Wenn irgendwie ein Service down geht und das Device danach nicht mehr geht, das ist immer doof. Genau, halt End of Life. Das soll halt verlängert werden. Die andere Unabhängigkeit vom Hersteller ist zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel nicht möchte, dass die eigenen Daten durch den Cloud-Service von dem Hersteller gehen müssen. Das andere wäre Zugänglichkeit. Der Begriff, den man eher kennt, wäre Accessibility. Nicht alle Bedienungen von Toys sind für alle Menschen einfach zu benutzen. Das andere wäre Interoperabilität. Angenommen, man hat Produkte von mehreren Herstellern, dann möchte man ja vielleicht die alle durch ein Interface steuern, statt durch mehrere verschiedene. Und das letzte einfach Kreativität, also Spaß am Gerät. Ist ja auch einfach eine große Motivation, die ich wichtig finde. Genau. Wie funktionieren Smart Toys? Das beschreibe ich so ein bisschen top-down. An sich gibt es halt irgendwo diesen Computer oder einen Service mit einer Application, die halt die Steuerung irgendwie übernimmt oder zumindest an der Steuerung quasi oben als Command beteiligt ist. Dann gibt es irgendwie eine Verbindung, eine Datenverbindung zu dem eigentlichen Gerät. Das kann halt über Funk oder über Kabel passieren. Über diese Datenverbindung gehen dann Steuerdaten. Entweder live, kann man vergleichen mit MIDI, dass man quasi sagt, welcher Aktor mit welcher Intensität steuern soll, oder dass man quasi über diese Verbindung ein Programm halt vorberechnet, reinlädt und das dann ausführen lässt. Genau, die ganzen Steuerdaten gehen an ein Embedded System, dazu gleich mehr. Und an diesem Embedded System hängen halt Sensoren, Aktoren und eine Stromversorgung. Genau, der interessante Begriff da war jetzt halt Embedded System. Und da ist so ein bisschen die Frage, was soll es ein Embedded System? Ein Embedded System sind alle Computer, außer PCs und Server. Generell lässt sich sagen, ein Embedded System bietet generell erstmal weniger Abstraktionsschichten zwischen der eigentlichen Anwendung und der Hardware. Das ist jetzt alles immer noch sehr schwammig. Ich finde, es gibt auch einen besseren Begriff, nämlich Constraint Devices. Das klingt auch gleich mehr kinky. Was zur Hölle ist ein Constraint Device? Auch wieder alle Computer ohne Memory Management Unit. Das ist zumindest die Definition für mich. Auf den ganzen Geräten, die wir halt so persönlich benutzen, haben wir eigentlich immer eine Memory Management Unit. Das bedeutet, darauf läuft ein Betriebssystem, das den Speicher verwaltet. Man kann Programme dynamisch laden, auch irgendwie Speicher trennen. Bei Constraint Devices ist es meist so, dass man quasi auch sehr wenig Speicher hat und den auch nur sehr primitiv verwalten kann. Meist läuft eigentlich auch nur quasi die Kernel-Application bzw. die Firmware und lädt gar nicht eigentlich andere Programme. Genau, wir hatten eben schon gesagt, was es nicht ist. Ich würde auch einmal abgrenzen so. Genau, Constraint Devices sind keine PCs, haben wir eben schon gesagt. Es sind auch keine Smartphones und es sind auch keine Server. Einmal die Abgrenzung nach unten. Es sind auch keine einfachen elektrischen Geräte. Jetzt hier zwei Beispiele. An sich, man legt die Batterie ein, schaltet vielleicht noch an und dann legt es halt los. So. Das ist quasi die untere Grenze, von dem wir Constraint Devices abgrenzen. Dann gibt es so ein bisschen so eine Twilight Zone. An sich könnte man auch eine Geburtstagskarte, die Musik abspielt, wenn man sie aufklappt, als Constraint Device beschreiben. An sich ist da auch irgendwo ein Speicher mit der Waveform und irgendwie eine CPU, die halt das irgendwie abspielt und die Samples auf irgendwie den Lautsprecher packt, aber das lässt sich halt meist nicht wirklich nochmal ändern. Meist ist das Programm darin halt wirklich ins Silizium reingebrannt, halt als Mask-ROM oder ähnliches. Genau. Jetzt vielleicht nochmal ein paar konkretere Beispiele, was Constraint Devices sind. Klassiker sind halt so Computer-Accessories, Drucker, wenn da jetzt nicht gerade auch noch Linux aufläuft, sind auch gerne auf Constraint Devices mit irgendwie einer Firmware drauf. Human Input Devices, auf eurem Keyboard läuft irgendwie eine Firmware, auf einem kleinen Controller, das ist auch Constraint Device, kann man auch gerne mal updaten. Displays, Smartwatches, kennen einige. Bei der Apple Smartwatch könnte man jetzt sagen, ist schon eher ein Computer, weil da läuft auch, glaube ich, einfach iOS drauf, aber gerade bei so billigen Smartwatches aus China findet man eigentlich immer nur kleinere halt Embedded Systems, Constraint Devices drin. Und ich habe tatsächlich auch eine Smartwatch-Reihe gefunden, die einfach den exakt gleichen Prozessor beinhaltet wie eine Sextoy-Reihe. Das ist sehr interessant. genau, GPS-Navis, Stereoanlagen, medizinische Geräte sind auch so ein Ding. Da ist aber immer das Ding, dass die dann natürlich strengere Auflagen haben als die meisten anderen von Umweltsensoren. Die Liste geht einfach mal weiter. Ich würde mal auf ein konkretes Beispiel weitergehen, jetzt zum Beispiel hier ein Sextoy, das ist ein Satisfyer Connect, hier einmal quasi im Profil und auch einmal aufgemacht. Wenn man ein konkretes Constraint Device vor sich hat, will man meist Dinge darüber hinaus herausfinden, und das Problem gerade bei Sextoys ist, wenn man sie öffnet, sind sie meist einfach nicht mehr zu benutzen danach, weil halt diese, da war eine Plastikkappe halt über die PCB aufgeklebt. Und die war halt wirklich eingeklebt, sodass es natürlich hygienisch versiegelt ist. Wenn man es aufmacht, ist das Siegel gebrochen. Aber wenn ihr auf dem linken Bild einmal ein bisschen schaut, ich hoffe, das kann man sehen, das spiegelt es ein bisschen, da ist Schrift im Silikon vom Device. Und da steht FCC-ID. Und die FCC ist quasi die amerikanische Bundesnetzagentur. Und alle Geräte, die dort verkauft werden sollen, brauchen so eine ID und müssen sehr viele Unterlagen einreichen bei der FCC. Und die USA waren mal cool und haben von dieser Zeit noch sehr viele Informationsfreiheitsgesetze und Transparenzgesetze. Und eines der Resultate davon ist zum Beispiel, dass eine Website existiert, FCCID.io. Da kann man diese Nummern eintragen und findet quasi die Bilder in Dokumenten, die halt hochgeladen wurden. Internal Pictures, das heißt, man kann quasi, wenn man diese ID weiß, in das Gerät reinschauen, ohne es aufmachen zu müssen. Halt gerade bei Sextoys manchmal sehr praktisch. Genau, das noch ein bisschen weiter auseinandergenommen. Jetzt hier nochmal ein Profil. Oben genau, sehen wir das PCB mit, ich gehe mal kurz zurück, von oben abschreibe ich es kurz. Genau, in der Mitte hier sieht man ein kleines Embedded-Modul. Also da, in diesem Modul, einige kennen vielleicht ähnliche Module, ESP32 sind ja sehr beliebt, das ist kein ESP, ist einfach was anderes. Aber die sind alle immer sehr ähnlich, darauf ist ein kleiner Mikrocontroller, der nebenbei auch noch ein Radio drauf hat, in diesem Fall Bluetooth, Low Energy. Und halt für die Kontrolle von diesem Device verantwortlich ist. Darüber und darunter sieht man die Knöpfe zum Bedienen und noch ein paar weitere, irgendwie kleinere Bauteile, auf die gehe ich gleich auch nochmal ein. Genau, hier im Profil. Das PCB, was ich eben beschrieben habe, sieht man halt oben flach drauf, darunter zur linken Seite diese silberne Tasche ist die Batterie. Dann davor das große schwarze ist ein Vibrationsmotor und dann eine LED. Und durch dieses flexible Silikonteil geht auch nochmal ein Kabel zu einem weiteren Vibrationsmotor am anderen Ende. Genau, ich hatte vorhin schon gesagt, an einem Constraint Device oder so ein Sextoy besteht halt aus diesem Embedded Device, also dem Controller, und dann halt Aktoren, in diesem Fall die LED und die Motoren und Sensoren, in diesem Fall nur die Batteriespannung quasi, die gemessen werden kann, und eben aus der Batterie einer Stromversorgung. Das Ganze kann man auch etwas schöner schematisch darstellen. Genau, Schematic. Ich weiß nicht, was gerade so hilfreich ist, aber genau, ich gehe auch nochmal hier rüber. Also quasi links sieht man die Ladeanschlüsse von dem Device. Einfach per USB kommt 5 Volt rein. Das Ganze geht durch einen Laderegler. Der Laderegler sorgt dafür, dass die Batterie, die daran angeschlossen ist, nicht überlastet wird. Man darf die Batterie nur bis zu einer gewissen Grenze aufladen, auch nicht zu tief entladen. Dann rechts von der Batterie ist so ein Spannungsteiler, der an- und ausgeschaltet werden kann. Und mit dem kann das Bluetooth Low Energy Modul, was daneben ist, die Spannung der Batterie messen, weil man möchte wissen, wie voll das Gerät noch ist. Dann hängt eben ein weiterer Sensor, den ich eben nicht beschrieben hatte, ist halt der Button. Kann man als Sensor quasi betrachten. Genau, und dann die beiden Aktoren sind halt die LED und über einen Transistor geschaltet halt ein Motor, der dann eben, oder mehrere Motoren, die dann halt vibrieren. Genau. Ja. So, jetzt die Frage, wenn man so ein Device aufgemacht hat, wie hackt man das eigentlich? Und da gibt es an sich so drei Approaches, gibt schon noch mehr, aber das sind so die drei gängigsten. Das eine ist wirklich ein Hardware-Swap, dass man also den Controller daran austauscht oder die Platine, dass man einfach eigene Hardware einbringt, über die man halt schon Kontrolle hat. Das nächste wäre halt ein Control-Swap, dass man quasi guckt, okay, wie kommuniziert dieses Device mit der Application? Kann ich das irgendwie sniffen, replizieren? Und das dritte wäre einfach ein Software-Swap oder ein Firmware-Swap, dass man quasi das Stück Code, was in dem Device läuft, austauscht, dass man quasi Kontrolle erlangt über das Device selbst. Hier einmal ein Beispiel von halt einem Hardware-Swap. Das ist so eine leuchtende Katze. Und die hatte links, wie man sieht, so einen Chip drauf. Keine Ahnung, was genau das ist. Der war abgelasert oder gar nicht erst markiert. Und das Nervige war, dass die nicht faden konnte. Und rechts davon ist halt ein Bild, wo ich einen eigenen Controller eingeklebt habe, dann halt an die entsprechenden Kontakte gegangen bin von dem Controller, mit dem das Licht gesteuert wird und dadurch eigene Firmware auf die Katze werfen konnte. Genau. Zum Thema Control Swap. Da ist erstmal die Frage, wie wird überhaupt kommuniziert? Genau, bei kabelgebundener Kommunikation hat man halt irgendwie Signale und dann Protokolle, die mit diesen Signalen gesprochen werden. Bei Funk ist es so, dass man da unterscheiden kann in unidirektionale und bidirektionale Kommunikation. Könnte man auch bei kabelgebunden machen. Aber gerade bei Funk ist das interessant, weil das auch darüber bestimmt, wie man das übernehmen kann. Zum Beispiel unidirektional wäre so eine normale Fernbedienung, mit der man halt irgendwie einen Toy steuern kann. Bidirektional wäre BLE, wo wirklich eine Kommunikation, eine Connection zwischen dem Device und der Application aufgebaut wird und maintained wird. Genau. Es gibt auch ein gutes Beispiel für Controller Swap, das man vielleicht kennt, nämlich Buttplug.io. Das ist einfach quasi eine Repository, eine Sammlung an halt solchen Controller Swaps. Genau. Welche Werkzeuge braucht man, wenn man das machen möchte? Beim Controller Swap, gerade wenn man irgendwie ein BLE-enabledes Device hat, Bluetooth-enabledes Device hat, braucht man einfach nur einen Computer mit Bluetooth. Wenn man irgendwie kabelgebundene Dinge hat, sind auch Multimeter, Logic Analyzer und Oszilloskop ganz praktisch. Und bei halt Verbindungen oder Controls über halt eine nicht kabelgebundene Fernbedienung, Radios. Computer mit Bluetooth haben wir alle in der Tasche. Da gibt es auch eine sehr schöne App, nämlich NRF Connect. Und was man mit der machen kann, die gibt es sowohl für iOS als auch Android. Auf Android hat man ein bisschen mehr quasi Möglichkeiten, weil das nicht so Lockdown ist. Man kann dann sich einfach mit allen möglichen Geräten eine Connection versuchen aufzubauen, auch zu pairen. Danach kann man schauen, welche quasi Services oder welche API-Schnittstellen bietet dieses Device an. Und was man auch erstmal machen kann, ist halt fuzzen. Man kann erstmal probieren, irgendwo ein paar Bytes reinzuschreiben, gucken, ob das Ding wieder Bytes zurücksendet, ob sich irgendwelche Werte ändern oder ob es einfach anfängt zu vibrieren. Das lässt sich damit ganz gut machen. Und ich glaube, unter Android kann man damit sogar bestehende Connections debuggen. Also man kann, glaube ich, sogar... Ich könnte mich jetzt irren, deswegen bin ich quoten, aber ich glaube, man kann damit quasi die Connection der App, die eigentliche App mit dem Gerät hat, debuggen und da halt mit sniffen. Multimeter kennen wir hoffentlich oder vielleicht alle noch aus der Schule, aus Physikunterricht. Wenn man halt zum Beispiel ein Device hat, was einfach nur einen Knauf hat, mit dem die Geschwindigkeit gesteuert werden kann, kann man damit nachmessen, okay, welche Spannungsfelder bestehen für welche Geschwindigkeit. Wenn man jetzt irgendwie ein Gerät hat, das über ein Kabel irgendwie ein Protokoll spricht, ist ein Logic Analyzer ganz praktisch. Gibt es sehr billig zu haben. Das da oben ist irgendwie, glaube ich, einer von AliExpress. Das da unten ist die Software PulseView. Gehört zu einer Software Suite, die nennt sich SigRock. Ist ein Open Source Projekt halt für Logic Analyzer. Und was man jetzt da zum Beispiel sieht, ist halt, ich glaube, ein I2C Protokoll. Man kann die Verbindungen von diesem Logic Analyzer dann einfach, wenn man Multimeter vorher mal gecheckt hat, dass da nicht irgendwie hohe Spannung drauf liegt, anschließen an die Verbindungen von dem Controller und halt mitsniffen, was darauf läuft und versuchen zu dekodieren. Wenn Logic Analyzer nicht reicht, ist ein Oszilloskop ganz praktisch. Das ist die gleiche Idee wie beim Logic Analyzer. Bei dem Logic Analyzer, ich soll mal die Grafik unten erklären, auf der X-Achse sieht man, ist die Zeit und auf der Y-Achse ist quasi der Wert 1 oder 0, High oder Low von dem jeweiligen Bus. Quasi unten ist das, was wirklich auf den Drähten gemessen und gesampelt wird. Darüber sieht man dann schon die Dekodierung. Sigrok bringt schon einige Decoder mit für verschiedene serielle Protokolle, auch parallele, glaube ich, wie auch immer. Genau, und so ähnlich wie halt hier auf der X-Achse die Zeit ist und auf der Y-Achse der Wert, ist auch beim Oszilloskop das gleich, nur dass die Werte halt nicht 1 oder 0 sind, sondern eben analog. Das kann manchmal helfen, wenn man zum Beispiel noch nicht ganz genau weiß, okay, welches Protokoll wird gesprochen, mit welchen Signalpegeln, genau. Zu Radios. Da könnte man es auch erstmal sagen, dass man das unterteilen kann. Es gibt Radios, die sind quasi very specific. Was ich damit meine, ist halt, dass sie sehr spezifisch auf nur eine Frequenz mit nur einer Modulation nur ein Protokoll sprechen. Vielleicht auch Subsets von diesen Constraints nur davon, aber erstmal die sind sehr specific. Es gibt dann auch noch General Purpose Radios, die sind etwas freier darin, die haben quasi mehr Options, mit denen man das einstellen kann, und die nächste Ebene wären Software-Defined Radios. Dazu jetzt auch ein paar Anschauungsbeispiele. Jetzt für ein irgendwie specific Radio, zwei irgendwie geartete irgendwie Wireless-Empfänger von AliExpress. Gerade wenn man so eine Fernbedienung hat, mit der irgendwie ein Toy gesteuert werden kann, die halt irgendwie auch aussieht wie einfach von aus China halt gekauft, ist die Chance ganz gut, dass sie auf irgendwie 433 MHz mit dem Toy redet. Und dann kann man schon mit einem 433 MHz Empfänger versuchen, dieses Signal zu empfangen, zu dekodieren, zu analysieren und dann halt zu replayen oder wie auch immer. Bei General Purpose Radio ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel aktuell so ein Flipper Zero, oder ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch einen Flipper One. In dem ist dann, ich kenne mich mit dem Gerät tatsächlich nicht so sehr aus, weil ich keins habe. Ich glaube, ja. In dem ist halt ein sogenanntes Sub-Gigahertz-Radio verbaut. Sub-Gigahertz heißt einfach, dass es unter einem Gigahertz arbeitet. Auch wie gesagt, kenne ich mich damit nicht so sehr aus, aber das kann halt mehrere Modulationsarten und auch auf mehreren Frequenzen arbeiten und diese scannen, empfangen, analysieren, erkennen und auch replayen. Genau, bei Software-Defined Radio gibt es auch zwei recht berühmte Beispiele. Das eine ist eben RTL-SDR. Das ist ein recht billiger TV-Empfangsstick, mit dem man Digitalfernsehen empfangen kann eigentlich. Leute haben halt irgendwann festgestellt, dass sie damit auch andere Frequenzen empfangen können und auch festgestellt, dass die Software, mit der man TV schauen kann, auch nur ein Stück Software-Defined Radio ist. Was heißt das? So ähnlich wie an sich ist ein Software-Defined Radio nur eine sehr, sehr schnelle Soundkarte. Halt mit, statt mit 48 kHz zu samplen, samplen die meist mit ein paar Megahertz und haben nebenbei noch einen Tuner, mit dem sie halt auf gewisse Frequenzen sich einstellen können und da halt empfangen können. Und das heißt, man kriegt dann am Ende also diese Radiowellen-Samples und macht die sofort digital, schickt die zum Computer und der macht danach die Verarbeitung. Genau. Das obere kann halt nur empfangen, also das ist ganz gut, wenn man irgendwie einsteigen will und mal gucken will zum Beispiel, okay, gerade bei diesen kleinen Fernbedienungen, wie sieht das Protokoll wirklich aus. Das untere ist zum Empfangen und Senden, man kann dann auch damit zum Beispiel versuchen, das dann zu replayen oder irgendwie ja, andere Attacken zu machen. Zu Software-Defined Radios gibt es auch, das Bild ist sehr klein, es tut mir leid, gibt es auch einiges an Open-Source-Software. Das links ist GQRX. Es gibt sehr viel ähnliche Software wie diese. An sich ist das halt quasi ein generelles Stück Software zum Betrachten von den Wellen, die empfangen werden. Es ist quasi wie ein Radio-Receiver. Man kann damit auch Radio hören, also FM-Radio. Genau, und ich werde es auch mal erklären, was man da sieht. Und zwar, das Bild ist sehr klein, tut mir leid, aber es gibt ja einmal den Plot mit dieser weißen, sehr zackigen Linie. Da ist auf der X-Achse die Frequenz, also auf welcher Frequenz das Signal ist. Und die Y-Achse ist quasi die Intensität von dem Signal auf der Frequenz. Und das heißt, was man machen kann, ist zum Beispiel dann das Radio anschließen, diese Software öffnen, einmal oben dann auf ungefähr die Neighborhood von der Frequenz, die man investigieren möchte, tunen und dann einmal betrachten, okay, wo sehe ich Spikes, wo könnte ein Signal sein. Darunter, das blaue Diagramm ist quasi diese weiße gezackte Linie, nur einmal so gedreht, dass man quasi von oben rauf schaut. Und die Höhe ist quasi die Farbe. Also blau bedeutet sehr niedrig, gelb bis weiß, glaube ich, bedeutet dann ein höheres Signal. Und also wir haben auf der X-Achse immer noch die Frequenz, dann auf der Z-Achse quasi die Intensität und auf der Y-Achse die Zeit. Und man nennt das auch gerne ein Wasserfalldiagramm. Das hilft dabei quasi, wenn man so Signale jagt. Also man sieht zum Beispiel so kleine Striche darin. Das sind immer einzelne Signale, die quasi angefangen haben zu senden und wieder aufgehört haben. Und dann kann man erstmal quasi einen Überblick gewinnen über so ein Spektrum. Und dann von da aus weiter informiert investigaten. Rechts die Software geht noch ein Stück weiter. Ich weiß nicht, wie gut das Projekt maintained ist. Das ist Universal Radio Hacker. Das bietet auch so einen rudimentären Spektrum-Analyzer mit Wasserfalldiagrammen. Darüber hinaus bietet es dann aber auch gleich noch all das Tooling, das man braucht, um halt seine Signale aufzuzeichnen, zu analysieren und dann auch noch weiter quasi nicht nur zu sehen, okay, welche Bits sind darin, sondern dann ist auch noch Tooling hinten dran, was dann dabei hilft, diese Bits quasi zuzuordnen. Weil das an sich ist Radio immer Serial und das Problem ist quasi, dass man ja auch noch nicht weiß, okay, welches Bit bedeutet was. Und Universal Radio Hacker ist ein Tool, was quasi dabei hilft, das systematisch zu analysieren. Es ist ein bisschen vergleichbar mit Wireshark. Bei Wireshark kann man ja auch Packets capturen oder nachher halt gucken, was steht drin, wie sind die aufgebaut. Genau, das ist quasi Wireshark für Wireless, für generell Wireless Communication. Genau, dann, ich glaube, ich rushe ein bisschen durch die Presentation, aber ich hoffe, das ist okay. Genau, zum Software-Swap. Da ist halt das Ziel, dass man eigenen Code auf der Hardware ausführt. Da gibt es auch so verschiedene Level, die man quasi in die man unterscheiden kann. Das eine ist, dass man eigene Daten einbringt. Zum Beispiel haben einige Toys internen Speicher, in dem dann Programme liegen. Und vielleicht kann es ja sein, dass man irgendwie sagt, okay, die Länge, die die App zulässt beim Editieren, ist zu kurz. Ich möchte mal gucken, ob man einfach längere Programme reinschieben kann über die Schnittstelle, die geboten wird, zum Beispiel dann Bluetooth Low Energy. Solche Sachen. Das nächste Level wäre dann quasi eigenen Application Code reinzubringen. Ich hatte vorhin gesagt, dass Constraint Devices eigentlich eher nicht andere Software laden. Manche haben aber quasi so ein eigenes Subsystem, zum Beispiel irgendwie so einen kleinen Interpreter, Lua oder irgendwas. Und auch da kann man halt schauen, ob man da den Code austauschen kann, der dann halt ausgeführt wird. Die nächste Ebene wäre dann halt, dass man den Systemcode tauscht, also wirklich die komplette Firmware einmal komplett tauscht. Das ist eher schwieriger. Bei all diesen Ebenen ist immer das klassische Problem von Software auf Geräten, die kann signiert sein und ähnliches. Genau, darauf ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber ich würde auch einmal ein paar Werkzeuge vorstellen, die man braucht, um das zu machen. Erstmal sind das im Grunde die gleichen Werkzeuge wie beim Controller-Swap. Gerade wenn man so ein PCB vor sich hat, will man einen Logic Analyzer, man möchte irgendwie ein Oszilloskop haben, um irgendwie Dinge zu analysieren und ein Multimeter. Genau, auch zum Beispiel Bluetooth Low Energy, NRF, kann auch dabei helfen, einen Angriffspunkte für einen Software-Swap zu finden, dabei manchmal das OTA-Update zum Beispiel ja über Bluetooth Low Energy passiert. Genau, andere Dinge sind, die man gut gebrauchen kann, wenn man halt einen Software-Swap angehen möchte, sind halt ein paar USB-Adapter. Dazu gehören so ein paar Protokolle. Wir hatten vorhin bei dem Logic Analyzer schon gesehen, da wurde I2C analysiert. Das ist eines dieser Protokolle, die viel verwendet werden. Was man immer brauchen kann, ist irgendwie ein USB auf UART-Converter. UART steht für Universal Asynchronous Receive and Transmit. Die meisten kennen das als die Serielle. Weil manchmal bieten auch Constraint Devices Schnittstellen, auf denen eine Shell ist oder auf denen irgendwie ein Management- oder Configuration-Interface ist, mit dem man dann halt darauf zugreifen kann, um Dinge auszuprobieren und auszuüben. Genau, SPI ist auch sehr praktisch, gerade wenn zum Beispiel der Speicher von dem Device neben dem Device ist, in einem eigenen kleinen Blob, dann kann man mit manchen SPI-Adaptern halt direkt einfach versuchen, da die Firmware auszulesen. Ein paar Debugger und Programmer sind auch ganz praktisch. Die Begriffe, nach denen man das suchen kann, sind halt JTAG und SPD. Das steht einmal, glaube ich, für Joint Target Action Group und Serial Wire Debug. Serial Debug. Das sind zwei gängige Schnittstellen, die einfach auf solchen Constraint Devices vorhanden sind, um halt On-Chip zu debuggen. Weil, wenn man halt darauf entwickelt, muss man irgendwie manchmal On-Chip debuggen, durchsteppen und manchmal sind diese Schnittstellen halt nicht geschlossen. Und dann kann man versuchen, darüber irgendwie auf das Gerät zuzugreifen. Genau, wichtig sind auch halt ein Software Development Kit. Da muss man halt so ein bisschen gucken, was man findet. Bei manchen Vendors ist es so, dass man einfach deren SDK online findet, das dann vielleicht zwar closed source, aber immerhin for free online verfügbar. Bei anderen kann man dann schauen, ob andere Personen zum Beispiel einen Effort gemacht haben, um ein SDK zur Verfügung zu stellen. Das Problem ist halt, wenn man kein SDK hat, ist es sehr schwer, halt dafür Software zu entwickeln. Also das ist auch so ein Ding, auf das man schauen muss. Genau, so ein paar Beispiele, auch so ein kleiner shameless Plug von mir. Ich habe quasi auf einem der Geräte ein bisschen Entwicklung betrieben. Das ist ein Chip von Realtek. Hier sind ein paar Repos, die man sich anschauen kann, wenn man zum Beispiel darin einsteigen möchte. Eines der Ziele von mir war auch halt zum Beispiel MicroPython auf das Gerät zu bekommen, weil ich einfach die Idee sehr witzig fand von MicroPython auf einem Sextoy. Genau, und da unten meine Thesis beschäftigt sich mit einem quasi Angriff auf Funkprotokolle und da wird ein bisschen besser zum Beispiel beschrieben, wie man Universal Radio Hacker benutzen kann. Ja, ich sehe gerade, dass ich sehr schnell durchgerusht bin, deswegen ist jetzt schon die Slides für Fragen. Ja, gibt es irgendwie Fragen?
So, gibt es Fragen? Du hast eine, ich komme mal zu dir nach vorne.
Ja, erstmal vielen Dank für den Talk. Eine Frage, die ich mir noch mal so ein bisschen gestellt hatte, ist, du hattest das Beispiel mit dem Vibrator, wo man dann Teile aufmachen musste, um überhaupt an den Chip ranzukommen. Hast du da eine Lösung für, was ich dann mache, wenn ich da irgendwie einen Hardware-Swap machen möchte und das dann weiterhin verwenden will? Also wie löse ich dieses Problem?
Eine Lösung habe ich auch noch nicht, zumindest noch keine erprobte. Ich hatte irgendwann mal dann eine Packung Trockenkondome bestellt, weil ich wollte halt welche ohne Film drauf. Und da wäre die Idee gewesen, dass man dann zumindest quasi das wieder drauf tut und danach kann man das halt darin verpacken und dann wäre es zumindest damit wieder versiegelt. Aber das geht auch nur bedingt, je nach Toy-Art quasi. Genau. Schwierig, das Problem ist halt, dass Silikon generell, woraus diese Toys am meisten sind, sehr schwer zu verkleben ist. Einfach weil die Oberfläche will nicht verklebt werden wieder.
Eventuell kann man Silikon mit Silikon verkleben.
Genau, das würde gehen. Was auch Leute gemacht haben in einem anderen Workshop, ist halt einfach Dinge in Latex tunken. Das könnte man probieren, dass man quasi einfach wieder Plastikebenen darauf aufbaut. Muss man mal schauen. Ich habe dazu noch keine erprobte Lösung, muss ich sagen. Nein, aber Ideen gibt es, ja.
Wenn man das dann aufgemacht und kontrollieren kann, gibt es irgendwelche coolen Projekte, was man damit dann anstellt?
Ich habe so ein paar Projekte von mir, die geschelft sind. Also wie gesagt, das mit MicroPython wäre so ein Ding. Auf Buttplug.io kann man sich, glaube ich, auch mal umschauen. Und ich glaube, also je nachdem, was das Ziel ist, ist, glaube ich, dann die Interaktion zu erweitern. Immer sehr witzig, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, man hat dann eine Schnittstelle zu was anderem und ja, also nein, mir ist kein interessantes Projekt gerade bekannt, aber bestimmt gibt es einige da draußen, die man finden kann. Zum Beispiel eine Smart Home Einbindung, ja. Also, ja.
Auf die vorige Frage nochmal als Blödsinn-Frage. Ich glaube nicht, dass es dieses Gesetz wirklich daran denken würde, aber Reparierbarkeit, wie die europäischen Gesetze das ja erfordern, dass man den Akku austauschen kann und ähnliches, dass man sowas vielleicht irgendwann in der Zukunft kommen könnte. Hast du dafür Hoffnung?
Genau, also ich weiß nicht, die Frage war ja Reparierbarkeit und halt der Batteriewechsel. Ist bei so einem Produkt halt schwierig. Es ist, glaube ich, auch wie bei manchen Medizinprodukten halt. Das ist halt natürlich kein Medizinprodukt, das ist ein End-User-Consumer-Device irgendwie, aber es gibt bestimmt Lösungen, die gehen. Aber das macht halt das Gerät immer dann more clunky. Das ist halt leider, das sind quasi einfach entgegengesetzte Designrichtungen, die dir halt quasi aufeinander stoßen, halt von Reparierbarkeit und irgendwie Sleekness. Das ist ja auch bei dem iPhone das gleiche Problem gewesen, man wollte es immer dünner und so und auf einmal war es alles verklebt. Ja.
Ja, Thema Media-PC. Ich habe zu Hause einen Smart-TV und der frustriert mich. Ne? Man hat dann so Apps, die kann man dann starten. Wenn man dann den Film bei Netflix nicht findet, dann muss man die App stoppen, das dauert ewig. Ich mache dann immer den Fernseher erstmal aus, nehme den Strom weg, also ich habe eigentlich die Steckdose, eine Fernbedienung für die Steckdose, damit das schneller geht. Und am Ende hat man dann Raspberry Pi, den man da anschließt, dass man irgendwie Kodi oder sowas laufen hat.
Das macht mich wahnsinnig. Ne? Das gleiche mit Blu-rays. Aber diese Systeme lassen sich offensichtlich nicht so gut hacken. Also zum Beispiel so ein Samsung TV oder sowas.
Ja.
Weil da ist ja ein PC drin.
Genau, das kann das, ja alles. Da ist meist dann mittlerweile so ein ganzer Computer drin. Tatsächlich kenne ich mich mit Multimedia-Devices quasi nicht so sehr aus. Bei Multimedia-Devices kommt halt hinzu, dass da meist noch ein sehr viel größeres Interesse besteht, quasi so Piracy zu unterbinden. Und deswegen ist, dem nach was ich weiß, quasi da der Lockdown noch mal härter, um da eigenen Code drauf laufen zu lassen.
Okay, aber ich habe da auch noch nichts zu gefunden. Also da gibt es niemanden, der da den Controller austauscht, mal erfolgreich.
Genau, also Controller darin austauschen wäre, glaube ich, schwierig. Es wäre vielleicht interessant, zu versuchen, bei solchen Geräten ein eigenes Software drauf laufen zu lassen, irgendwie ein eigenes Linux, aber das, wie gesagt, kenne ich mich nicht mit aus.
Kannst du noch mal mehr zu Buttplug.io sagen? Also ich habe davon schon mal gehört, aber es ist mehr Software-Swap, was die dann machen, um dieses Hardware-Swapping wieder Verschließproblem zu lösen. Wie ist da so die Szene? Was machen die? Wie stelle ich mir das vor?
Da triffst du leider genau meine Bildungslücke. Quasi I know of the project, upsala. Muss kurz meinen Rechner einsperren. Quasi I know of the project. Ich habe mich noch nicht so viel eingelesen, aber quasi das, woran ich mich erinnere, war, dass es eher darum geht zu schauen, okay, wie können wir die App, also die, man guckt, glaube ich, auf Dinge, die App-connected sind und versucht dann da quasi zu öffnen. Aber ich gehe nochmal vor, war schon selber auf der Seite. Ich war auch länger nicht mehr auf der Seite. Ja.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bitte ich noch einmal um einen ganz großen Applaus für Marvel. Applaus